Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Rational. Ihr habt sicherlich schon einmal mit einem der Geräte von Rational gearbeitet. Aber kennt ihr auch alle Funktionen und Möglichkeiten, die euch der iCombi Pro und iVario Pro bieten? Digital vernetzt behaltet ihr jederzeit den Überblick und die Speisen können immer in gleichbleibender Qualität zubereitet werden. Damit wird alles leichter, egal wo eure Kochsysteme sind. Überzeugt euch selbst bei einem Rational-Event in eurer Nähe, wie ihr euren Küchenalltag erleichtern könnt. Die Veranstaltungstermine sowie weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und noch etwas für alle, die auf dem Laufenden bleiben möchten. Abonniert den Instagram-Kanal rational-deu für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Rosina Ostler. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. So, wo fange ich an? Mein heutiger Gast, das ist jemand, bei dem eine Anmoderation ziemlich lang werden könnte. Und das, obwohl sie erst 32 Jahre jung ist. Fangen wir also am besten mal so an. Sie ist Deutschlands jüngste Zwei-Sterne-Köchin und hat in namhaften Häusern auf der ganzen Welt schon gearbeitet, im Drei-Sterner Memo, in Norwegen beispielsweise, in der Schwarzwaldstube, im 109 in Berlin damals. Also richtig begonnen hat eigentlich alles vor gut 10 Jahren. Da hatte sie ihren ersten Auftritt bei der Kochshow The Taste auf Sat.1. Und was in diesen 10 Jahren passiert ist, das reicht irgendwie für 3, 4 oder 5 Leben eines Kochs. Stand der Dinge, momentan jedenfalls, ist, sie ist seit Ende 2023 Küchenchefin in der Münchner, sagen wir so, Gourmet-Institution Alois und hat dort gleich auf Anhieb die 2 Sterne verteidigt. Das ist schon ein Ding. Wie wir sehen werden, kommt das aber alles nicht von ungefähr. Aber das verrät sie uns am besten selbst. Ich freue mich unglaublich, dass sie heute da ist und dass wir über alles ein bisschen in Ruhe quatschen können. In diesem Sinne herzlich willkommen, Rosina Ostler.
Vielen Dank, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Mega.
Schön, oder? Vor allem, ich habe das jetzt natürlich ganz bewusst ein bisschen verkürzt in der Anmoderation. Es ist ja nicht so, als wäre bei dir alles irgendwie durch einen Auftritt in einer Kochsendung losgegangen. Ich weiß das sogar aus erster Hand. Vielleicht erinnerst du dich, Rosina. Wir haben uns ja kurz auf der Rolling Pin Convention gesehen. Backstage und da war ich gerade mit Marc Heberlin im Gespräch und da bist du dann zu ihm gekommen und hast gesagt, deine Eltern waren immer so gerne dort, beziehungsweise deine Familie hat das immer so wertgeschätzt, wenn sie dort einkehren konnte. Woraus ich geschlossen habe, natürlich, dass da schon ein, sagen wir mal, kulinarischer, filigraner Hintergrund bei dir ist in der Familie.
Ja, ist doch ein ganz guter Start. Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass meine schon Großeltern auch wahnsinnig kulinarisch interessiert waren. Und das war immer ein wahnsinniger Mittelpunkt bei uns in der Familie. Also sowohl schön essen zu gehen, als auch selbst extrem viel zu kochen. Meine Großeltern waren auch alles Jäger. Die haben sich auch so kennengelernt. Meine Eltern haben sich über die Jagd kennengelernt. Ja. Und ja, es war auch jetzt nicht unüblich, dass bei uns zu Hause mal, ich weiß, ich habe da ein kleines Trauma, wir hatten wie eine Art Kühlhaus privat im Keller, also so einen begehbaren Kühlschrank. Und mein Opa hat da gerne mal von irgendwem ganze Tiere eingekauft und da auch mal abgehangen. Also da gab es auch mal ein ganzes Kalb, das dann da einfach drin hang. Und dann bin ich damals nichts ahnend, irgendwie einen Apfel holen oder so und ja. Bin dann da rein und stand im Korpus vom Kalb, hab mich wahnsinnig erschrocken und so wächst man dann halt auf, dass irgendwie alle echt so einen Mittelpunkt da finden. Und es war auch teilweise als Kind anstrengend, weil wir sonntags wirklich irgendwie 7 Stunden lang am Tisch saßen, alle zusammen. Es wurde riesig gekocht. Und ja, es war wahnsinnig toll. Ich bin da sehr dankbar und fühle mich da auch sehr privilegiert, dass ich das so erleben konnte als junger Mensch. Und ja, ich glaube, da wurde es einfach so, ja, die Saat gesät, dass ich mich dann dafür selbst begeistern konnte.
Klingt total danach. Aber ist es auch so, dass es einen beruflichen Background gab, gastronomisch, kulinarisch gesprochen, oder war das alles sozusagen eher Liebhaberei, Hobby, Lebenshaltung?
Ja, eher Zweiteres. Also beruflich hat es keiner gemacht. Ich muss auch sagen, dass meine Familie hatte immer eine große Hochachtung für tolle Köche und da auch ein Rieseninteresse. Aber zum Beispiel, als ich in den Kochberuf gehen wollte, war mein Vater erstmal komplett dagegen. Weil
das wollte ich nämlich fragen. Drum. Ja, okay.
Ja, also es war irgendwie, ich habe ja auch zuerst studiert und irgendwie war schon auch so akademische Laufbahn immer so ein bisschen vordergründig. Ich glaube, mein Vater, also zum Beispiel meine Schwester hat Jura studiert. Ich habe ja zuerst eher so die Management-Richtung studiert. Und irgendwie war das so ganz klar, man macht irgendeinen sehr wirtschaftlich sinnvollen, angenehmen Beruf am besten.
Damit man dann in die schönen Restaurants gehen kann, ne?
Genau, und dann war das so ein bisschen, oh je, sie möchte jetzt Köchin werden. Harte Arbeitszeiten, wenig Privatleben, im Zweifel kein guter Verdienst. Und dann wurde mir erstmal extrem abgeraten. Genau. Mhm.
Aber das heißt, du hast dich dem schon ein bisschen gebeugt zunächst, weil du hast jetzt gesagt, du hast tatsächlich eine Management-Ausbildung angefangen, weiß ich, Betriebswirtschaft, was auch immer, auf der Uni. Da muss es irgendeinen Punkt gegeben haben, dann, wo du gesagt hast, naja, okay, sorry Mama, sorry Papa, ich glaube, es wird schon die Schürze.
Ja, ehrlicherweise, ich glaube, ich bin auch relativ stur und glaube dann irgendwie auch einfach an das, ja, was ich intuitiv auch spüre und was ich machen will. Und mich fordert sowas eher heraus, dass ich meine Eltern dann auch überzeugen will, dass es der richtige Weg ist. Ich war so überzeugt davon, dass ich das möchte und dass ich das kann und dass ich in einem Beruf irgendwie auch Außerordentliches vielleicht schaffen kann irgendwann mal. Ja. Und es war dann eher fast so ein Ansporn, so, hey, nee, das ist ein sehr geiler Beruf, warum nicht? Und ich versuche da einfach richtig was zu reißen und dann werdet ihr sehen.
Ihr werdet schon sehen. Aber was war es, was dich so überzeugt hat davon, dass es tatsächlich ein super Beruf ist? Ich meine, man hört ja auch immer wieder, auch zum Beispiel, muss ich jetzt auch gerade daran denken, Mark Heberlin hat mir auch erzählt, er kriegt dann ab und zu Hobbyköche in die Küche und die hören nach 2 Wochen auf, weil die halt eine schon ein Stück weit eine Entzauberung des Berufs in dem stressigen Arbeitsalltag der Sterneküche dann erleben, weil sie da einfach völlig falsche Vorstellungen hatten. Woher wusstest du, dass das tatsächlich das ist und dass es super ist? Hast du da irgendwie, ich weiß nicht, Schnuppertage mal gemacht und so?
Ja, ich habe tatsächlich während meinem, also mein erstes Studium, mein Bachelor war Medienmanagement und da gab es ein ganzes Semester, wo man Praktika gemacht hat. Und selbst ich habe verschiedene gemacht, aber selbst da hat es mich immer wieder in die Küche irgendwie gezogen. Ich war zum Beispiel in Hamburg bei einem großen Verlag, die auch eine Versuchsküche mit drin haben. Und es war zuerst gar nicht mein Platz, in den ich eigentlich als Praktikantin gehen sollte. Aber irgendwie kam es dann dazu. Dann stand ich wieder in der Küche den ganzen Monat. Es war mega. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Monat bei Martin Fauster im Königshof gemacht in diesem Medienmanagement-Studium. Ich habe das dann irgendwie verargumentiert.
Ich glaube, spätestens da wurde es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, oder?
Ja, genau. Und ich muss auch sagen, in der Zeit habe ich nur noch gekocht, aber das war dann eben das erste Mal, dass ich einen Monat einfach in der Profiküche mitgekocht habe. Und mich hat es von Anfang an fasziniert und weder irgendwie abgeschreckt, noch irgendwie desillusioniert. Ich fand es super spannend. Ich mag auch bis heute, ich mag auch irgendwie den Druck und diese Spannung, die Perfektion in so einer Küche. Und ich glaube, sage ich immer wieder, Hobby-Kochen und Profi-Kochen sind komplett unterschiedliche Sachen. Also es ist eine ganz andere Welt. Und ich glaube, diese Vorstellung vom Hobby-Kochen hatte ich da auch einfach nie. Ich habe es einfach so mir angeschaut, wie es ist und so angenommen auch und fand es einfach toll und schön, habe mich wohl gefühlt.
Ja. War The Taste dann tatsächlich so ein bisschen der Beginn? War das ein Sprungbrett oder ist das eigentlich jetzt bei dir eher jetzt nicht so der spektakuläre Ausgangspunkt, wie man es oft liest?
So 50-50 würde ich sagen. Also ja, oder vielleicht sogar eher 80-20.
Ja, weil also, frage ich nach, weil es ist halt für die mediale Geschichte und Aufbereitung ist es immer sehr spektakulär. Ja, man sagt sie halt dann so bei The Taste und so. Oft sind die Geschichten ein bisschen subtiler dahinter.
Also ich benutze da immer ganz gerne die Metapher, dass das Feuer schon auf jeden Fall vorher gelodert hat und dann wurde nochmal ein bisschen Benzin eingeschüttet und dann gab es nochmal eine Stichflamme. Und dann war es einfach ein Teil meines Weges, der auf jeden Fall positiv mit eingewirkt hat. Allerdings wusste ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon, dass ich die Kochausbildung anfangen werde. Also selbst wenn jetzt bei The Taste, wenn ich nicht so weit gekommen wäre oder es irgendwie gar nicht geklappt hätte, hätte ich es trotzdem gemacht. Also zu dem Zeitpunkt war ich nur noch am Kochen, hatte schon die ersten Praktika, habe mich auch schon umgeschaut, wo ich die Ausbildung machen werde und so. Also genau.
Ja, also auf jeden Fall aus gastronomischer Sicht, wenn man jetzt so dieses ganze Medienspektakel mal beiseite nimmt. Drei Sterne, Oslo, Memo, das ist schon ein Ding. Ja? Kriegt auch nicht jeder, darf auch nicht jeder in diese Küche. Wie ist es dazu gekommen? Und auch wenn man sich teilweise ein bisschen die skandinavisch orientierte Handschrift in deinen Gerichten ansieht, war es so prägend, wie man es sich vorstellt für dich bis heute oder Überbewertung?
Ich finde also ich gehe gleich nochmal näher drauf ein, aber ich finde dass es manchmal überbewertet ist, dass man genau rauslesen muss, wo ich überall war oder wer meine Lehrmeister so gesehen waren. Also ohne jetzt es irgendwie abtun zu wollen, also klar, ich habe wahnsinnig viel gelernt von allen Stationen, wo ich war und auch den tollen, tollen Chefs, die ich hatte. Aber ich bin jemand, ich muss dann irgendwie das Handwerk und verschiedene Philosophien nehme ich dann klar mit rein in das, was ich mache, aber versuche dann wirklich ganz frei und ganz neu wieder für mich zu denken und auch so meinen eigenen Stil zu entwickeln. Von dem her tue ich mich manchmal schwer damit, wenn die Leute immer dann genau so, das ist ja genau wie Mahimo oder das sieht ja aus wie Schwarzwaldstube oder irgendwie, also ich bin da schon
sehr konträr, nicht konträr, aber zwei ganz andere Handschriften und Stilistiken auch. Ne?
Absolut, genau. Aber ich glaube, wenn man das versucht zu finden, findet man sich ja immer was.
Weißt du, wenn man es weiß, das ist wie wenn du einen Wein blind verkostest und dann weißt du, was es ist, sagst du ja klar.
Ja, genau. Genau so ist es. Und wenn man aber ganz offen und ganz frei an die Sache rangeht, findet man, glaube ich, auch einen ganz eigenen Stil und wieder was ganz anderes. Also,
das ist jetzt aber sehr leicht gesagt. Das ist jetzt aber auch sehr leicht gesagt. Also das ist gerade in jungen Jahren, ich glaube, das ist auch gerade etwas, was deine Karriere und dein Tun schon sehr beeindruckend macht. Du hast eine bestimmte Handschrift gefunden in sehr jungen Jahren. Du hast jetzt vorhin gesagt, du magst den Druck auch gern. Ist das schon auch einem gewissen Pushy-Druck geschuldet? Ich meine, wir kommen dann noch ein bisschen drauf zurück, wie das begonnen hat, aber du warst da im Alois plötzlich in einer Institution, ich glaube von Max Nathmesnik hast du ziemlich direkt dann übernommen und da gilt es einfach mal als Youngster 2 Sterne zu verteidigen. Du brauchst irgendwie eine zumindest ansatzweise eine eigene Handschrift, ansonsten kriegst du, ansonsten hältst du diese 2 Sterne nicht. War das Pressure auch, die dich eine eigene Handschrift hat entwickeln lassen?
Nee, ich muss sagen, das habe ich ausgeblendet, komplett. Also ich war so froh, einfach mich jetzt komplett kreativ ausleben zu können. Ja. Da war für mich keine Angespanntheit oder negativer Druck mit dabei. Es war wirklich eher so, okay, ich werde jetzt losgelassen und kann machen, was ich möchte und mich frei entfalten. Also es war wirklich sehr, sehr positiv, vor allem jetzt nach Jahren, wo ich gemerkt habe, ich wäre soweit, jetzt meine eigenen Kreativen zu machen. Konnte es aber nicht, weil ich natürlich also in Institutionen gearbeitet habe, die natürlich Schirmherren hatten, die immer noch mal die Hand drauf haben auf alles, was ja auch klar macht Sinn. Ich habe andere Sachen dann wieder gelernt, aber es hat sich wirklich eher so angefühlt, als würde ich freigelassen werden. Also sehr, sehr positiv für mich.
War das, sprichst du jetzt da deinen Küchenchefposten, dein Restaurant in Oslo noch an, wo du, glaube ich, einen Stern erkocht hattest auch, oder?
Ja, genau. Also ich war ja im Maemo-Unternehmen für 3 Jahre zwischendurch. Also ich habe als Chef de Partie angefangen im Maemo selbst. Dann sollte ein neues Konzept innerhalb des Unternehmens eröffnet werden, auch in Oslo. Da wurde ich dann ausgewählt oder gefragt, ob ich Lust hätte, als Küchenchefin dieses Restaurant zu eröffnen. Fand ich eine wahnsinnig spannende Herausforderung.
Was warst du da, 28, 29, sowas?
28, ja. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Also gab es für mich auch kein großes Überlegen. Und genau, da haben wir dann einen Sternekoch nach einem Jahr. Und ich hatte damals auch eine wahnsinnig gute Sous-Chefin, mit der ich das eröffnet habe. Und die war dann so ein bisschen, oh, wie geht's für mich weiter? Ich war so ein bisschen, wie geht's für mich auch weiter? Und dann wurde ich vom Maemo wieder gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte ins Maemo und da die Küchenchefstelle übernehmen. Nachdem es auch sehr gut lief, in dem anderen Restaurant, Mon Oncle heißt es. Und das habe ich dann gemacht. Und so konnte sowohl meine Sous-Chefin aufsteigen, als auch ich in dem Sinne lernen. Und es war dann sehr, sehr spannend.
Naja, gut. Ja, glaube ich dir sofort. Aber irgendwas musste ich von dort wieder weggebracht haben. Und die Frage ist, was ist es oder was war das genau? Das ist eines der besten und renommiertesten, man muss auch sagen, originellsten Restaurants der Welt. Ja, also ich glaube, da ist auch sozusagen, das ist, glaube ich, ein bisschen wie beim Noma oder so, der Lernfaktor ist da, glaube ich, gerade für jemanden, der in der obersten Hierarchie in der Küche ist, never ending. Was war's denn?
Wieder zu gehen, meinst du?
Ja, also von dort deine Zelte abzubauen.
Es war die kreative Eingeschränktheit für mich. Dadurch, dass es ja den Espen als quasi Küchendirektor dort gibt. Hätte ich auch an seiner Stelle extrem genaue Vorstellungen, wie das alles zu sein hat und auch in der Menüfindung. Und da ist dann nicht viel Raum für jemanden wie mich. Also ich kann dann das Küchenteam leiten, ich kann alles ausführen, bis aufs kleinste Detail und die Qualität einfach jeden Tag pushen ans Limit und eben eine 3-Sterne-Küche leiten. Aber kreativ gab es für mich da halt absolute Grenzen. Also das war für mich echt nicht das, wo ich langfristig dann sein möchte. Vor allem hatte ich schon so viel gelernt in diesen 3 Jahren, dass es dann irgendwann auch so war, okay, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also, wie kann ich das Gelernte überhaupt irgendwie umsetzen? Weil wenn du nur im Operativen und schlimmstenfalls dann irgendwie noch Dienstpläne schreiben musst, ja.
Klar, ich war Vollgas im Operativen. Also jeden Tag schauen, dass alles läuft, dass wir jeden Service einen 3-Sterne-Service abliefern. Ja. Und es war mega, ich habe unheimlich viel gelernt. Genau, aber dieses, warum ich eigentlich in den Kochberuf gegangen bin, auch zu erschaffen und kreativ zu sein, schöne Dinge zu machen, auch selber irgendwie Gastgeber zu sein, das hat halt komplett gefehlt. Und so weit habe ich mich aber gefühlt, Und da war es einfach Zeit, irgendwo mal hinzugehen und wirklich anzukommen und mich komplett zu entfalten. Und dann war es echt ein Riesenglück, dass ich das alles gefunden habe, das alles mich gefunden hat. Da ist es jetzt wirklich so, dass ich ganz, ganz viel erschaffen kann. Ich habe echt einen krassen Schaffensdrang, glaube ich. Ich bin so jemand, wenn man mich irgendwie zu sehr im Zaun hält, bin ich einfach nicht glücklich. Nee. Und suche dann auch wieder andere Wege. Ja.
Ja. Ja, das war dann Ende 2023, da hast du dann von Max Nathmesnik übernommen, der ist ja relativ kurzfristig, ich glaube, er war nicht lang im Alois, nur ein Jahr, sowas,
ein Schaffensjahr, genau.
Sowas, ja, hat, wie zu erwarten war, die zwei Sterne gehalten. Okay, und dann hast du, dann war das für dich klar, dass das könnte was sein.
Absolut. Also ich war natürlich, ich bin Münchnerin, ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne das Haus Dallmayr natürlich schon quasi von Kindesbeinen an.
Und ich nehme an, du warst dort mit deiner Familie auch mal, auch ein, zwei Mal in deiner Kindheit, so wie du sie mir beschreibst, war das Dallmayr sicher nichts Fremdes, oder?
Ja, nee, kein unbekanntes Haus. Ja. Also, genau. Und es klingt jetzt so fies, wie du da lachst.
Nee, ich finde es nur cool. Nee, ich finde es nur schön, weil es war jetzt wirklich ein Guess. Also habe ich jetzt wirklich
mir gedacht, nee, jetzt Schwarze getroffen.
Wird so sein und ja, finde ich gerade gut.
Absolut. Nee, ich war auch, wie das Leben so spielt. Klar, ich war auch mal mit meinem Vater damals noch beim Dieter Urbanski Essen im Alois. Dann war ich beim Christoph Kunz mal Essen im Alois. Einfach zu so besonderen, wenn jemand Geburtstag hat oder so, sind wir immer gerne schön essen gegangen. Und dann hat mich auch in dieses Haus verschlagen. Und ich fand es immer schon ein sehr schönes Restaurant, gerade weil es so besonders ist, im ersten Stock vom Delikatessenhaus.
Man entfliegt
dann irgendwie so Dem Trubel, man geht schon so durch, man sieht überall Delikatessen und es ist laut und dann geht man da in den ersten Stock und ist in einem ganz anderen Umfeld und es ist irgendwie wie so ein Wohnzimmer, in das man dann geht und hat dann so ein Sternerestaurant. Es ist einfach sehr, sehr besonders. Und ich habe es dann mitbekommen, dass der Max geht und das war dann für mich erstmal so im Hinterkopf, weil damals war es noch nicht so viel, bewerbe mich jetzt sofort weg auf Oslo. Aber dann irgendwie hat es mich doch, es hat mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich 2 Monate danach tatsächlich klassisch mich einfach per E-Mail beworben.
Okay, tatsächlich. Ja. Okay, so unspektakulär ist das.
War unspektakulär. Ja. Aber es war wirklich ein bisschen wie so eine Schicksalsentscheidung, dass ich an diesem Nachmittag einfach diese E-Mail geschrieben habe, weil es war wirklich auf den letzten Drücker, weil es wurde hier schon seit Monaten nach einer Nachfolge gesucht, auch sehr intensiv. Auch die Familie Randikofer hat sich da selbst extrem dahinter geklemmt, wirklich einen guten Nachfolger zu finden. Und die haben sich da ganz persönlich auch drum gekümmert. Und da gab es dann schon Kandidaten natürlich, schon auch eine engere Auswahl. Und dann kam ich irgendwie noch mit rein. Relativ
okay.
spät.
Okay.
Genau.
Und hast das Game gewonnen.
Genau, der Underdog.
Ja, genau. Ja.
Durchsetzen, nehmen, freut mich
damals, sehr. Also, der damalige Underdog. Aber sag mal, war das irgendwie, musstest du da dich irgendwie auch ein bisschen dran gewöhnen? Ich meine, es ist doch eine ganz andere Welt als das Maemo, ne? Also, das ist einfach ganz anders. Gab es da Dinge, mit denen du am Anfang nicht zurechtgekommen bist oder die dich irgendwie am Anfang ein bisschen verstört haben? Oder gab es eine Art Kulturschock oder fließender Übergang?
Nee, klar, es war total wild. Also es war ziemlich genau vor einem Jahr, dass ich meinen ersten Tag hatte in der Küche. Und erstmal ist es natürlich komisch, so anzukommen und da ist ein Team, die mich nicht kennen. Ich hatte auch niemanden mitgenommen am Anfang oder irgendwie, sondern ich war dann einfach da. Und es war, glaube ich, für beide Seiten irgendwie so ein Schock. So, oh Gott, wer ist sie denn jetzt? Und was möchte sie? Und ist sie irgendwie total streng und irgendwie blöd? Oder ist sie eigentlich ganz cool? Also die mussten mich auch erstmal, glaube ich, irgendwie einschätzen können.
Wie viele Leute in der Küche?
Wir sind zu neunt immer plus ein Azubi.
Okay,
wir sind relativ viele. Das Team ist sehr, sehr jung, also wirklich wahnsinnig jung. Und für mich war es, also es gab so viele Faktoren, warum es am Anfang erstmal so, mein Gott, wow. Weil auch zum Beispiel, es klingt jetzt sau bescheuert, aber Englisch und Deutsch, für mich war es erstmal ganz komisch, wieder Küchensprache und ganz normale Begriffe auf Deutsch überhaupt wieder zu sagen. Ja. Also ich habe es teilweise echt, ich war so denglisch unterwegs, dass die anderen sich auch dachten so, oh Gott, sie sind super cool, international. Ich habe es aber einfach echt nicht gepackt am Anfang.
Ja. Und nicht mehr gewusst, was ein Messer ist auf Deutsch. Ja.
Gefühlt, ja. Also, nee, es war auch einfach krass, weil ich ja auch, wir haben nie geschlossen im Übergang. Ich habe eine Woche lang quasi alleine produziert. Ich habe mir einen Posten, der quasi so eine Küchenfläche, die eigentlich gerade nicht besetzt war, habe ich mir eine Woche lang quasi genommen und dann ein ganzes Menü, mein erstes Menü fürs Arnolds produziert, quasi wie eine Wahnsinnige. Also alles gekocht, alle Püries, alle Fonds, alle Soßen, alle Öle, alles, weil die hatten ja laufenden Betrieb. Also ich konnte es nicht dem Küchenteam sagen, hey, ihr müsst jetzt neben eurem normalen Menü, das ihr gerade noch schickt, von meinem Vorgänger, jetzt auch noch mein Menü kochen, das geht ja nicht. Weil wir ja nicht geschlossen hatten dazwischen. Also war das alles so eine Parallelnummer, in der ich dann, ja, wie gesagt, eine Wahnsinnige selbst produziert habe. Und dann hatten wir einen Tag, wo wir alles zusammen angerichtet haben. Ich habe quasi die Mise en place verteilt auf die Posten und gesagt, hey, du musst es so machen, du musst es so machen. Also es war schon eine Extremsituation. Und ich bin aber sehr dankbar, weil das Team war mir gegenüber schon wirklich sehr offen. Und die haben es auch angenommen, die hatten auch Lust. Also es hätte auch anders laufen können.
Und dann ich wollte eben fragen, dieses Team, das du übernommen hast, ist das noch da? Hast du Leute dazugeholt? Gibt es irgendwie, hat sich da vom Team her was verändert?
Viele sind noch da. Also es hatte sich schon so ein bisschen was verändert. Als ich kam, gab es schon Leute, die gekündigt haben, weil sie eben einfach mit Max damals gekommen sind. Und dann ist Max,
was auch völlig normal ist, muss man dazu sagen.
Haben sie nicht umorientiert. Außerdem wussten die ja auch eine Zeit lang nicht, wer kommt da jetzt und wie geht's weiter. Also gab es ein paar Leute, die mit mir noch so den ersten Monat oder die ersten zwei gemacht haben, aber quasi schon gekündigt hatten und dann gegangen sind. Das waren so, wie viel waren das? 3-4 Leute. Und dann der Rest ist immer noch da, immer noch happy zum Glück. Wir haben uns total gefunden. Ich habe dann zum Beispiel einen Sous-Chef eingestellt, der mit mir auch schon in Maimo gearbeitet hat, erst seit April ist der dann da, also quasi ein halbes Jahr später. Dann habe ich mal noch jemanden eingestellt. Also ja, ich habe ein paar Leute eingestellt, aber der Rest ist, ich würde sagen, gut 50% sind noch vom alten Team.
Ja.
Und das ist echt mega cool, wie wir uns jetzt irgendwie eingegroovt haben. Macht echt richtig Spaß.
Ist auch interessant, was du jetzt gesagt hast, weil hört man jetzt auch nicht so oft, du hast einen laufenden Betrieb übernommen, was bedeutet, dass du zu Beginn durchaus auch noch Gänge von Max geschickt hast und dann sind immer wieder Gänge von dir dazugekommen. Kann man sich das so vorstellen oder wie?
Ja, wobei ich da echt ziemlich hauruckmäßig fast alles geändert habe. Ab dem Tag, wo auch publiziert wurde, okay, jetzt gibt es das Menü von Rosina Ostler, ab dem 6. Dezember letzten Jahres, Ende November, so 7 Tage vorher habe ich angefangen. Und ab dem 6. Dezember stand mein Name drauf. Die Leute wussten, viele haben auch reserviert, um das dann erstmals zu erleben, was ich so mache, weil mir das extrem wichtiger als alles andere, dass es dann auch mein Menü ist und dass von Max eigentlich fast gar nichts mehr da ist. Und so war es dann auch.
Aber das ist jetzt schon auch Das ist schon spannend. Also da habe ich schon ein paar Fragen dazu. Da bist du erst ganz kurz auch in München, hast jahrelang in einem Restaurant gearbeitet, das eine totale Symbiose mit den Produkten der Region eingeht, mit den kleinen Produzenten, mit handgefischten Jakobsmuscheln, pipapo, und bist plötzlich jetzt in einem Restaurant in München, wo du jahrelang nicht mehr warst, wo du aber auch jetzt mal gefälligst 2 Sterne liefern musst, ja. Was war da die Situation und auch vielleicht die Herausforderung, produktetechnisch? Du hattest ja, wenn man so will, noch kein Produzentennetzwerk. Wie bist du das angegangen?
Gut, ich hatte ja das Glück, dass ich ja auch ganz viele Fragen stellen konnte, dass ich auch im Haus, hier gibt es ja Einkäufer und alles Mögliche fürs
Ja, du hast eine super
Delikatessenhaus.
Infrastruktur dort, ne? Ja.
Mega gute Infrastruktur,
Ja,
sehr viel
klar.
Expertise.
Ja.
Ich habe einfach unglaublich viel gefragt. Ich habe mir auch vom Miguel, der damals vor mir quasi da 2 Monate lang Interims-Küchenchef war, der war Sous-Chef bei Max, hat dann einen
Ja.
kurzen Übergang gemacht. Und dann kam ich.
Okay, super. Ja.
Und der war sehr, sehr offen auch. Wir haben einfach viel Kontakt gehabt. Er hat mir Inventurlisten geschickt, was sie alles
Ja,
im Haus haben,
klar.
Kühler
Ja, klar.
haben, was sie im Froster haben. Also wirklich so ganz pragmatisch da irgendwie rangegangen. Und es war aber auch klar für mich und auch ein Stück weit, ja, schwierig, wie du schon sagst. Lokale Produzenten sind mir auch sehr, sehr wichtig. Mir sind auch so saisonale Sachen sehr, sehr wichtig. Und ich kannte das, dass man halt aus einem Vorratsschrank oder ich sage dazu mal gerne wie so eine Bibliothek schöpfen konnte, immer auch mal Emo von
Ja.
Sachen, die über Jahre irgendwie aufgebaut werden müssen.
Ja, klar.
Und die Saison, die dann eingelegt irgendwo vorzufinden ist und also solche Sachen. Und das hatte ich dann natürlich wenig bis gar nicht. Und musste das Menü halt erstmal so starten, wie es am besten geht. Und das merkt man auch ganz stark. Ich glaube, Leute, die vor eben einem Jahr essen waren und jetzt essen gehen, sehen komplett anderes Menü und eine andere Stilistik.
Das wäre nämlich
Also
jetzt
ich habe
auch
auch
meine
damals.
Frage gewesen. Wie unterscheidet sich das jetzt? Wo sagst du, ist mehr davon, ist irgendwie mehr diese Richtung?
Ja, also es ist 300% mehr ich jetzt.
Das
Es ist
bedeutet?
300% mehr. Einfach, ich habe jetzt diese Bibliothek mir aufgebaut, über das Jahr jetzt. Ich habe jetzt jede Saison schon mitgemacht. Ich habe
Also
jetzt nochmal speziellere
Dinge
Produzenten.
eingelegt und so, meinst du, also mit
Genau,
Fermentationssachen, mit das
Fermentation
Saisonale irgendwie noch?
eingelegt. Absolut. Und ich habe eben auch nochmal speziellere Produzenten gefunden. Ich habe jetzt ganz enge Zusammenarbeit mit den Leuten, weil man sich jetzt einfach kennt und schon gefunden hat. Ich jetzt auch Zeit hatte, über ein Jahr gewissen Research zu betreiben, auch Höfe oder
Ja.
Bauern und so weiter zu besuchen.
Ja.
Wir hatten jetzt letzte Woche erst ein ganz spannendes Meeting, wo uns ein kleiner Naturlandhof spezialisiert auf Gemüse und Kräuter einen Anbauplan machen für nächstes Jahr, was sie alles säen.
Ja.
Also wirklich richtig cool, auch spezielle Sachen, wie so ein Kalender erstellt, was sie für uns jetzt
Krass, also nach
anbauen
einem
und
Jahr
wie
im Amt schon ein Anbauplan in Visier. Das ist schon,
total. Und das ist
ja.
so cool und es macht natürlich einen riesen Unterschied. Wir haben auf unserer Terrasse hinter der Küche Hochbeete gebaut als Team und da auch selber ein paar Sachen angepflanzt, von denen wir dann im Sommer auch zehren konnten. Also, dass man dann nicht mehr irgendwie Blüten in kleinen Plastikbeuteln abgepackt aus Holland sich liefern lässt, sondern halt von der eigenen Terrasse. Also, es ist ganz, ganz viel passiert.
Ja.
Und es geht immer mehr in eine Richtung, wo ich sage, okay, das bin hundertprozentig ich und auch wir als Team im Arnois, was wir machen wollen. Es wurde auch irgendwie innovativer und ich meine, auch das Team muss erstmal verstehen, was ich möchte und was ich mag und was ich ästhetisch finde, was ich geschmacklich brauche. Und dann nehme ich die auch total mit ins Boot. Und jetzt haben wir regelmäßig Brainstormings und jeder kann sich mit einbringen. Macht super viel Spaß. Und wenn das Team natürlich in Monat 1 sind alle so, okay, wer ist sie? Was möchte sie? Was sind da die Regeln? Welche Produkte werden gern genommen, welche nicht? Das war natürlich total super. Und jetzt ist es irgendwie klar, wir haben uns gefunden und da entstehen jetzt ganz, ganz neue, spannende Sachen.
Mhm. Weil du jetzt auch gerade gesagt hast, welche Produkte werden gern genommen, welche nicht. Gibt es welche, die du da irgendwie entdeckt hast, jetzt abseits jetzt vom Maemo, wo du jetzt da warst und dir gedacht hast, in München, boah, das ist irgendwie ein super Produkt, mit dem arbeite ich besonders gerne oder das kann richtig was? Gibt es da?
Da gibt es ganz viele Sachen. Also wie gesagt, ich koche ja jetzt hier nicht nordisch, sondern habe halt einfach so eher von der Philosophie ein paar Sachen, die ich jetzt eher übersetze auf die Region hier. Also ich kaufe jetzt, machen wir erstmal, was ich nicht einkaufe. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwelche Sachen aus Japan einfliegen lässt oder wenn ich jetzt ein Lamm auf die Karte nehme, würde ich niemals Neuseeland-Lamm oder, also es muss für mich einfach, wir sind jetzt auch in 2024, bald 25, irgendwie Sinn machen einfach und zwar rundum Sinn machen und es gibt so tolle Produzenten auch im Umland und da ist es mir halt wichtig, dass mit einzubeziehen und auch am Ende geht es ja auch um Produktqualität und die Produktqualität ist viel besser kontrollierbar und ja erkennbar im Umland und wenn ich mit Leuten wirklich spreche drüber und die mir dann auch spontan vielleicht, wenn irgendwas jetzt nicht richtig war, dann kann mir der auch spontan von 30 Kilometern entfernt eben nochmal was Neues liefern oder man kann drüber sprechen. Also es ist halt einfach spannend. Und auch Sammler ist ja auch ein Riesenthema. Selber sammeln machen wir auch viel, aber ich habe jetzt auch ein paar so Freaks, hört sich immer so negativ an.
Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, was du meinst.
biologisch versierte Menschen, die sich auskennen in der Natur, habe jetzt auch ein paar gefunden, die einfach Lust haben, wenn ich sage, ich brauche irgendwie frische Wacholderzweige mit grünen Beeren dran und habe gerade selber keine Zeit, das irgendwie zu suchen, dann weiß ich jetzt, wen ich anrufen kann und dann bringt er mir das. Also solche Sachen lieben ja wirklich überall. Also
man hört schon, da wird im Frühling ziemlich was los sein, oder? Bei euch.
Boah, jetzt Frühling, Sommer war eine harte Zeit.
Ja, wollte ich gerade sagen, also Köchinnen und Köche, die über sowas zu erzählen beginnen, die sagen, die haben dann oft, die erreichst du dann oft so von März bis Ende August erreichst du sie nicht, weil sie sind entweder im Wald oder am Herd.
Ja, nee, absolut. Es war dann auch wirklich sehr, sehr stressig, wenn man dann zur eben normalen Mise en Place und so immer dann irgendwie noch kiloweise kommt dann das Zeug an. Also da wurde ich teilweise auch ein bisschen kopfschüttelnd.
Einlegen, alle oder? Bibliothek?
Bitte?
Einlegen, Bibliothek. Wenn es zu viel ist.
Ja, genau. Hä? Also da muss man halt jetzt einfach mal ein bisschen schneller machen und dann jetzt halt noch die 20 Kilo Sachen, irgendwie Bärlauch oder Koriandersamen. Ja. Eine Woche lang haben wir grüne Koriandersamen aus den Pflanzen gepult. Oder also es gibt so viele Beispiele. Auch Lagerkapazität musste ich mir im Haus erstmal erkämpfen, weil natürlich alle Outlets hier gewisse Lager haben. Und wenn man
beim Münchner Quadratmeterpreis musst du da, glaube ich, wirklich kämpfen drum, ne? Das ist
aber ich bin ja auch nicht alleine hier mit dem Alois in dem wunderschönen alten Gebäude, sondern hier gibt es ja einiges, was sich tut. Und jetzt habe ich ein Kühlhaus mehr bekommen. Die Leute sind natürlich zum Glück sehr, sehr freundlich. Das muss man alles erstmal sich aufbauen. Aber jetzt mal speziellen Produkten. Also worüber ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, ist immer nur ein gutes Beispiel, finde ich, ist jetzt zum Beispiel die Saiblingsleber. Ich habe ein bisschen fast jetzt schon wie so ein Signature-Gericht, das ich jetzt schon auch ein paar Mal wieder verändert habe, dass es nicht von der Karte geht, aber auch nicht genau gleich bleibt. Das finde ich dann auch blöd. Ich habe so eine Terrina aus Saiblingsleber gemacht. Wir haben hier einen ganz tollen Fischzüchter auch in der Umgebung. Und die machen das jetzt per Hand immer raus und putzen die und was normalerweise halt weggeschmissen wird, kriege ich dann was Tolles draus zu machen. Das ist halt ganz spannend auch für die Gäste. Die meisten haben es noch nicht gegessen, können sich da auch nichts drunter vorstellen. und das Feedback ist ja sehr positiv. Also das ist zum Beispiel so ein kleiner Juwel, den ich für mich gefunden habe.
Klingt doch sehr am Zahn der Zeit. Das ist ja genau diese ganz Tierverwertung, die auch bei Fisch und Süßwasserfisch immer wichtiger wird. Und wenn es gut gemacht ist, die Leute durchaus überrascht. Ja,
ja, absolut. Dann haben wir ein super gutes Wild aus der Region, was natürlich mega ist. Ja, dann, was ich auch spannend fand, wir haben jetzt deutschen Hummer gerade, also aus der Nordsee, ist jetzt auch nicht ums Eck, ist mir auch bewusst, aber es ist trotzdem in Gewässern, die uns noch relativ nah sind.
Ja, klar.
Da gibt es jetzt wieder Hummer. Es ist auch mal spannend, diese Stories, die jetzt sich irgendwie wieder ansiedeln wegen irgendwie Windrädern, die ins Meer gebaut wurden. Und dann sind es Felsenformationen, wo die Hummer jetzt wieder leben können. Und sich da echt wieder ein relativ großer Bestand auch aufbaut.
Ja, also soweit ich weiß, in der Nordsee, der Hummerbestand ist relativ stabil, neuerdings, oder stabil, hat sich total stabilisiert jedenfalls. Ja.
Genau, also das ist jedenfalls auch spannend und ich finde den echt mega als Produkt. Die Qualität ist auch der Hammer. Also ziehe ich dann auch anderen Sachen echt vor. Und was gibt's noch? Genau, wir haben jetzt mit einem Veggio-Rind aus Bayern auch, also dreiviertel Stunde vom Münchner Stadtkern entfernt. Es gibt auch mehrere, es gibt auch Richtung Franken, wen der das macht. Also es gibt mehrere in Deutschland, die sich schwer tun, ihr deutsches Veggio zu vermarkten, weil es halt einfach ganz anders ist als die japanische Veggio-Vorstellung, die man so hat. Dabei geht es aber halt auch mehr ums Tierwohl und die Qualität ist auch echt der Hammer.
Nicht die A5-Umgebung immer nur, ne?
Ja. Genau, und nicht dieses komplett weiße Fett-Ding, das sicher auch toll ist und seine Daseinsberechtigung hat. Ich will mal gar nicht irgendwie jetzt einen riesen Fass aufmachen, aber was ich da jetzt so gelernt habe und gehört habe, auch von den Veggie-Züchtern hier, ist es eigentlich wahnsinnig unnatürlich und den Tieren geht es auch einfach schlecht. Und wir haben jetzt halt hier Freilandrinder, denen es super geht, wo die Marmorierung hauch weniger ist, das Fleisch aber wahnsinnig toll vom Geschmack. Also sowas nehme ich dann auch gerne auf die Karte und man muss da auch mal so ein bisschen Aufklärung machen am Gast. Also wir haben einfach schon so vorgefertigte Meinungen zu Produkten und was Luxus bedeutet und was nicht. Und wir haben auch so eine Produktpräsentation tatsächlich im Abendservice, wo man so verschiedenste, so kleine Highlights der Produkte oder einfach eine schöne Bandbreite dem Gast wirklich auch erklärt. Also einer der Köche geht dann raus und wir bauen da so einen ganzen Tisch auf.
Tatsächlich, also so mit einem, also tatsächlich die Produkte aus Fleisch und Blut dem Gast herzeigen.
Ja, okay. Also sind auch natürlich Gemüse dabei. Da ist auch mal irgendwie Honorar Tee, den ich aus dem Delikatessenhaus gekauft habe. Oder also alles ist da dabei. Aber halt so kleine Highlights, dass man so einen guten Querschnitt hat. Oder eben, wenn Sachen ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, dann machen wir das am Gast. Und das ist so, man kommt an, trinkt sein Aperitif, hat die ersten Snacks und dann werden die Gäste eben fragt, ob sie gerne an der Produktpräsentation teilnehmen wollen. Die allermeisten machen es wahnsinnig gerne. Wenn man keine Lust hat oder irgendwie ein Business essen, dann kann man auch sitzen bleiben und es nicht machen. Ja. Aber die allermeisten finden es spannend und finden aber auch direkt viel besseren und anderen Zugang zu dem, was wir da auch machen und was unsere Philosophie ist.
Spannend. Hast du das eingeführt?
Nee, das gab es tatsächlich schon vor mir. Okay. Ich habe es nur ein bisschen erweitert. Also mir wird regelmäßig gesagt, Rosina, wir haben gerade schon wieder viel zu viele Produkte auf der Produktpräsentation. Dauert zu lang. Wir müssen da wieder ein bisschen was runternehmen, weil ich einfach immer so, wie sagt man dazu, so, englisches Wort, da sind wir mal wieder, so excited bin.
Ja. Ja.
Irgendwie viel zu zeigen und wir haben so viele so super coole Sachen. Also man muss es dann natürlich in einem Rahmen, wo die Leute dann nicht
nachher. Es muss im Rahmen bleiben, aber es ist, glaube ich, wichtiger denn je auch. Ne? Also gerade in Zeiten, wie du es jetzt vorhin angesprochen hast, was ist Luxus? Diese Notion, englisches Wort, diese Vorstellung, das Verständnis dessen, was Luxus ist, hat sich in den letzten 5 Jahren, vor allem in der Spitzengastronomie, schon massiv gewandelt und wird, glaube ich, sich in den nächsten, also mindestens in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, weiterhin sehr, sehr stark verändern. Hat ja schon Daniel Hu mit 11 Medicine, glaube ich, losgetreten, so ein bisschen diese ethische Komponente dessen, was Luxus und luxuriös sein kann. Und du schlägst ja eigentlich genau in eine sehr, sehr ähnliche Kerbe, indem du sagst, ja, niemand hat was von einem weißen Stück A5 Wagyu im Wissen oder im Hinterkopf habend, dass das eigentlich oft ein Qualprodukt sein könnte, ja. Nicht immer ist und wie du auch gesagt hast, es hat durchaus seine Berechtigung und ich habe gerade letzte Woche ein A4 gegessen und das war großartig, ja, also alles gut. Aber diese Aufklärungsarbeit und einfach die Sensibilisierung für verschiedene Facetten eines Produktes, die zu erklären, ist meines Erachtens, auch wenn das vielleicht ein bisschen streng klingt, aber ist meines Erachtens auch fast eine Verantwortung der Spitzengastronomie, die ja auch Produktaufklärungsarbeit leisten kann und heute mehr denn je muss.
Absolut, also da bin ich ganz bei dir und wie gesagt, es ist auch kein Muss und man will auch niemandem was aufzwingen, also es ist wirklich auch mit einer Leichtigkeit, aber viele Leute interessiert es halt auch einfach oder sie können viel besser greifen auch, was jetzt das Besondere ist an einem Gericht oder an einem Produkt. Und ich glaube, meine Küche ist auch teilweise für jemanden, der wirklich das erste Mal zum Beispiel Fine Dining essen geht, vielleicht schon eine Herausforderung. Es ist nicht, ich mache überall eine Dose Kaviar auf und mache überall Filet und irgendwie und dann ist es jetzt Fine Dining, sondern es hat schon irgendwie sehr, sehr viel Gedanken und Handwerk und irgendwie Sachen, die man vielleicht auf den ersten Blick erstmal kurz ab und zu mal auch verstehen muss. Mhm. Und dann hilft halt einfach so eine Erklärung auch, die Leute wirklich mitzunehmen.
Ja. Ja. Und man spart sich auch das lange Referieren bei jedem Gang, ne? Was absolut meines Erachtens auch ein bisschen in den Hintergrund gerät, seit 2-3 Jahren, glaube ich, wieder, ne, dass das wieder
passiert. Das wollen wir auch wirklich gar nicht. Also die Erklärungen sind kurz und knapp. Es soll auch einfach dann ein genussvoller Abend. Man kann da auch einfach unter sich dann sein, wenn man da bei uns ist. Und es ist eben, wie du sagst, es soll nicht jedes Mal irgendwie 5 Minuten Erklärung, wenn das Gericht schon am Gast steht. Da verliert man die Leute auch nach 10 Sekunden. Ich finde, man sieht es ganz schnell.
Ja, ab dem 8. Gang auf jeden Fall, ja.
Ja, und zumal wir haben ja wirklich sehr, 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 sehr viele Gänge. Und das braucht dann keiner. Es kann immer jeder gerne nachfragen, der mir nochmal speziell interessiert ist. Aber sonst versuchen wir das kurz und knapp zu halten, ja.
Geht dir eigentlich manchmal, ich hab fast schon das Gefühl, dass ich die Antwort kenne, wenn ich dir so zuhöre, aber trotzdem. Geht dir manchmal die ganzen Meeresfrüchte, die ganzen hochqualitativen Fischarten, wie du sie aus dem Maemo kennst, geht dir das manchmal ab, dieses Meeresthema?
Jein. Also dadurch, dass man halt auf eine andere Art und Weise hier auch aus dem Vollen schöpfen kann, zum Beispiel hier gibt es halt mega geilen Süßwasserfisch, das gab es jetzt da oben nicht so viel. Ja. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade Stör auf der Karte. Es ist so abgefahren, wenn es eine gute Qualität hat, was das für ein Fisch ist. Also das gab es schon mal wieder
nicht. Du sprichst jetzt auch ganz bewusst vom Fleisch und nicht vom Kaviar, ne?
Ja, genau. Vom Stör Fleisch. Ja. Und das ist halt zum Beispiel was, es ist
kann mindblowing sein, ne?
Mindblowing, genau.
Das kann ich nicht sagen.
Und da, ja, eben, wenn ich jetzt hier wieder mir die Königskrabbe aus Norwegen hole, ich sage jetzt auch nicht, dass ich das niemals machen würde, aber es liegt mir jetzt erstmal nicht so nah. Und ja, manchmal denkt man eher so an die gute alte Zeit, so, wow, das war schon mega, oder auch die Qualität von den Jakobsmuscheln, wenn die einfach so richtig pochen, während man die irgendwie bearbeitet noch, weil die so frisch sind.
Haben die echt noch gepocht teilweise, wenn du sie,
also ja, komplett. Da haben die auch teilweise, das hört sich jetzt auch für alle Tierschützer nicht zuhören. Aber wenn man die halt Wenn man die halt teilweise gerade frisch ausgelöst hat und dann hatten wir auch Gänge drauf, wo man wie so ein Sashimi ganz dünne, rohe Scheiben auf dem Teller anrichtet und selbst die Scheiben haben sich teilweise nach dem Schneiden auf dem Brett noch bewegt und sind so ein bisschen, also es ist wirklich abgefahren. Also das ist halt eine Qualität, die kriege ich jetzt hier nicht mehr. Ich habe in meinem ersten Menü zum Beispiel auch handgetaufte Jakobsmuscheln aufgenommen und die Qualität war immer noch Bombe, aber wenn man es halt kennt, wie es ist, einfach frisch aus dem Wasser zu uns ins Restaurant, dann ist es einfach nochmal ein Tick anders. Und dann sage ich auch, nee, gut, dann ist es da einfach das Nonplusultra und dann soll es auch da bleiben.
Genau, ja. Dafür hast du eben hier dann andere Dinge, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, darum habe ich gesagt, ich glaube, ich kenne die Antwort, weil man merkt, dass du auf andere Produkte zurückgreifen kannst, die dich mindestens genauso begeistern.
Total.
Aber das ist halt auch die Kunst, das zu finden und daraus halt dann auch was zu machen. Ja,
ja gut, aber ich glaube, ich bin da echt 24/7 irgendwie involviert und auch wenn ich frei habe, also, man, das ist ja so ein Job, das hört ja irgendwie nie auf und es ist auch schön so. Also dann geht man wieder irgendwo essen oder dann bin ich irgendwo oder also Inspiration ist ja überall und auch Wissen und Handwerk und Produzenten ist ja wirklich überall. Das hört ja gar nicht auf. Und also da jetzt zu sagen, ich bin traurig, dass ich nicht mehr am norwegischen Seafood sitze, nee, also ich kann mich einfach für so viel Neues dann wieder begeistern. Also das ist mega.
Bist du eigentlich in dem Jahr, wo du in München wieder bist, schon zum Essen gehen gekommen? Hast du dir München schon so ein bisschen erschmeckt oder gar nichts?
Ach, puh. Das ist so eine Frage. Ja, doch. Also ich gehe immer noch sehr, sehr gerne viel essen. Sowohl ganz, ganz einfach als auch Fine Dining. Ich habe, bevor ich angefangen habe, in meinen Wochen des Umzugs eigentlich ab und zu mal so die Tage dann genutzt, auch zu Kollegen zu gehen. Also ich war halt vor gut einem Jahr, war ich relativ viel essen. War ich überall. Ich war beim Jan, ich war in Promo, war jetzt vor kurzem erst beim Edith Siegel im Essenz und im Chiemseeraut.
Ja, ja.
Also ich versuche schon relativ viel zu machen, einfach weil es mich auch interessiert.
Ja, klar.
Also machen, ich finde es mega cool. Genau, beim Toro war ich damals vor gut einem Jahr. Ich war schon relativ viel irgendwie unterwegs.
Einfach also so die Big Names in München hast du fast schon durch.
Werner Groth, bei der Sigi Schelling war ich und Tantris war ich.
Ja.
Also super. Jetzt, wo wir gerade drüber reden, schon bei relativ
vielen.
Ja. Also da gibt es immer noch viel zu entdecken. Ich finde es eher cool, auch wenn man gegenseitig zueinander essen geht. Also bei mir waren auch schon einige. Ja? Und wir pushen uns da ja auch irgendwie gegenseitig, weil man darf ja nicht vergessen, ja, es ist Konkurrenz, aber es ist auch viel, viel mehr Positives als das, weil wir jetzt fast wie so eine Foodie-Destination geworden sind in München, was schon cool ist. Also hier gibt es echt wahnsinnig viel, es tut sich einiges und es kommen halt auch viele Leute extra deswegen, weil sie hier so eine Auswahl an tollen Restaurants haben.
Ja, ja, absolut. Also München ist schon... man blickt schon mit Bewunderung, sagen wir so. Ich benutze jetzt das Wort Neid nicht, aber man blickt schon mit Bewunderung drauf.
Ja, und ich muss auch sagen, als ich angekommen bin, ich fand es echt sehr, sehr schön. Es gab dann eben Kollegen, die mir auch geschrieben haben, als publik wurde, dass ich jetzt hier im Alois anfange. Und dann war es wirklich so, oh, herzlich willkommen, wie cool, schön, dass du da bist. Also das fand ich sehr, sehr schön, ja.
Also so umkämpft das Pflaster, das Gastronomiepflaster München auch ist. Es gibt, glaube ich, aber einen gewissen Level, auch wenn man dir so zuhört, durchaus einen sehr kollegialen Zusammenhalt.
Total. Also ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich alle wünschen, dass man sich irgendwie auch öfter einfach mal trifft oder austauscht. Aber ich glaube, also wenn man jetzt realistisch ist, es ist ja jeder unglaublich busy.
Ja, klar.
Und dann versucht man irgendwie noch annähernd vielleicht Familie, Freunde und vielleicht mal irgendwas, Sport oder ein Hobby mit reinzufetschen, was eh immer schon eine riesen Herausforderung ist. Genau, aber wenn man sich trifft oder wenn man eben beieinander essen geht, das ist wirklich mal, finde ich, sehr, sehr, sehr schöner Austausch.
Ja, ja. Ja, liebe Rosina, wir sind ja eigentlich schon, wir haben ja schon fast überzogen, aber letzte Frage noch. Zukunftsausblick. Du scheinst dich sehr wohl zu fühlen beim Alois.
Ja, absolut. Bin sehr, sehr happy. Bin ganz, ganz froh. Ja.
Was ist das Ziel?
Puh, was ist das Ziel? Das werde ich natürlich ganz oft gefragt.
Die blödeste Frage ist immer für den Schluss, weißt du?
Ja, ja, voll. Ja, was soll ich da drauf antworten? Also es gibt ganz viele Ziele. Ich bin jetzt auch niemand, der den Stillstand sehr genießt. Ich glaube, das konntest du auch schon raushören. Also
zwischen den Zeilen.
Sowohl ich möchte mich immer weiterentwickeln, als auch wir als Team möchten gerne immer besser werden und vor allem den Spaß nicht verlieren und wirklich vorwärts kommen. Und ich habe 1000 Ziele, glaube ich. Also mein erstes Ziel ist, diesen Stil, den ich mir jetzt erarbeitet habe oder in dem ich mich jetzt mittlerweile extrem wohlfühle, noch einen Hauch krasser vielleicht herauszuarbeiten und klarer auch zu kommunizieren, was es denn jetzt ist, gerade für so Gäste, die eben gerne so ein bisschen in Schubladen denken oder irgendwie so eine genaue Einordnung brauchen, dass man einfach sagen kann, hey, Ostler ist jetzt genau das und nur von so einer Ostler kocht so. Ich glaube, das ist sowas, wo ich noch so ein bisschen mehr dran arbeite. Dann versuche ich, immer schlauere Wege zu finden, alles noch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, und das ist auch nicht nur, was die Lebensmittel und so angeht, sondern auch beim Personal. Also mir ist es wirklich krass wichtig. Ja, Personal, jetzt habe ich schon das falsche Wort verwendet, Mitarbeiter.
Mitarbeiter? Ja, ja.
Nee, aber
ich weiß, was du meinst, ja.
Das, was ich meine, dass die jungen Menschen einfach auch in dem Beruf sind und gerne in dem Beruf sind, und das ist auch mit sehr viel Respekt und Achtsamkeit und auch irgendwie sinnvoll zugeht, und dass die Leute auch nicht unnötig lang arbeiten und dass wir einfach eher mit schlauen Kreisläufen und guter Organisation dran arbeiten, dass man auch langfristig gerne in dem Beruf ist. Das ist was mir ganz, ganz wichtig ist. Dann eben solche Sachen wie Produkte, eben es wird nicht aufhören, da noch mehr spannende Sachen zu finden.
Ja.
Und ja, schauen wir mal, wo der Weg noch hingeht. Also es war jetzt schon richtig cool, die ersten Auszeichnungen auch zu bekommen. Also eben zum Beispiel wie Newcomer des Jahres.
Newcomer des Jahres, genau. Und bin Newcomer des Jahres. Ich glaube, Ranking für die Best Chefs. Ich glaube, da bist du, warte mal, was bist du, Nummer 20 oder so? Also extrem.
Ja, Nummer 20, genau.
Ja,
ja. Ich meine, Michelin haben wir natürlich die 2 Sterne dann bekommen. Da war ich over the moon, also hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
Ist unfassbar. Aber das stimmt schon, oder? Ich habe mir kurz überlegt, ich habe das dann gegengecheckt, überall. Du bist tatsächlich Deutschlands jüngste 2-Sterne-Köchin. Ne?
Ja, doch. Es gibt auch nur noch eine weitere 2-Sterne-Köchin.
Genau, du und Duus Steiner, ne? Seid jetzt die Einzigen momentan.
Ja, genau. Wir sind die Einzigen, und das ist eh schon mega krass irgendwie. Also,
ja, das ist irre.
Also, ich bin schon stolz drauf, irgendwie, was wir auch so jeden Tag leisten. Ich muss auch sagen, wie wir uns entwickelt haben im letzten Jahr. Das wäre auch vorhin habe ich es noch vergessen, bei dem, was immer irgendwo anders ist. Ich gehe nur ganz kurz drauf ein. Aber dort ist extrem krass, so Sauberkeit, Ordnung, Systeme in der Arbeit und wie genau alles ist. Und da bin ich natürlich auch erstmal die ganze Küche umgeräumt, als ich angekommen bin.
Ja, klar. Ja, klar.
Und
Aber das gibt, glaube
so
ich, einem auch Halt, oder? Wenn man wo Neues ist, dass man da gewisse Systeme übernimmt, die bewährt sind und mit denen man halt einfach seine Struktur gefunden hat.
ja, voll. Nee,
Ja.
aber du merkst, es gibt noch ganz viel, an dem ich arbeite und ich glaube, es ist alles offen für die Zukunft. Ich bin ja auf jeden Fall krass angekommen, fühle mich sehr, sehr wohl und ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial, um erfolgreich in eine schöne Zukunft zu gehen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben allen Grund dazu, gespannt zu sein, was da noch alles passieren wird. Liebe Rosina Ostler, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir da ein Stündchen genommen hast, und einen Deep Dive in deinen Weg, in deine Welt, in dem, was auch im Alois passiert und passieren wird, gegeben hast. Wir freuen uns alle, bald einmal auch bei dir dann einzukehren und ja.
Ja, unbedingt. Nee, vielen, vielen Dank. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich jetzt noch 3 Stunden unterhalten. Fortsetzung
Same
folgt
here.
irgendwann mal.
Ja.
Nee, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
Auf jeden Fall, bis bald und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns bald wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge Rolling Pin Talks. Bis dahin, macht es gut und ciao.
Ciao.
Bis schon.